Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Freunde, Besucher, seid alle herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde. Ich grüße euch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus und freue mich, mit euch gemeinsam wieder in Gottes Wort zu schauen. Bevor wir sein Wort lesen, möchten wir in seine Nähe kommen im Gebet und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir bekennen, dass du das Bild des unsichtbaren Gottes bist, dass du der Erstgeborene der Schöpfung bist, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist, dass alles von dir kommt, dass alles durch dich besteht und dass alles für dich geschaffen wurde. Auch wir, die wir heute hier versammelt sind, sind in deinem Namen versammelt, um auf dich zu schauen. Und Herr Jesus, wir wissen, dass wir alleine durch die Erkenntnis deiner Person und deines Wesens auch in dein Ebenbild geformt werden können. Allein indem wir erkennen, wer du bist und wie großartig und herrlich du bist, vermag unsere Herzen, unser Wesen, unser ganzen Menschen umzugestalten in dein Bild. Und so sind wir abhängig von deinem Wirken heute. Wir sind abhängig von deinem Geist, der uns in die Wahrheit leitet, die wir lesen und hören werden. Und wir beten, dass du gegenwärtig bist in Kraft, dass du uns hilfst, dass du mir hilfst, Herr, als dein Herold, als ein Sprachrohr, das zu sprechen, was dir gefällt, dass es deinem Wort entspricht und dass du unser aller Herzen und Ohren auftust, dass wir hören, glauben und tun, was du uns heute sagst, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nimmt Platz und schlagt mit mir gemeinsam den Kolosserbrief auf, Kapitel 3. Heute wollen wir mit Gottes Hilfe die Verse 5 bis 11 gemeinsam lesen und auslegen. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist, um deren Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt, unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Amen. Ein etwas längerer Text. Ich hoffe und bete, dass wir mit Gottes Hilfe und seinem Geist diesen Text heute auslegen und verstehen werden. Und Paulus hat bereits ab Kapitel 2, Vers 11 angefangen, den Kolossern deutlich zu machen, in was für einer Identität oder Beziehung sie jetzt mit dem Herrn Jesus Christus stehen, in welcher neuen Identität sie sich befinden, nämlich indem sie an Jesus Christus gläubig geworden sind und wiedergeboren wurden. Paulus beschreibt es in Kapitel 2, Vers 11 mit einer Beschneidung, die am Herzen geschieht. Und damit wollte er ausdrücken und deutlich machen, dass die Christen in Kolossee und jeder Christ, der wiedergeboren ist, am Herzen beschnitten wurde. Das heißt, die Macht der Sünde wurde abgelegt. Der Mensch steht nicht mehr unter der Herrschaft und der Gewalt der Sünde und des Teufels, sondern steht nun unter der Herrschaft Jesu Christi. Und das hat Paulus versucht, immer wieder neu deutlich zu machen, im Laufe seiner Auslegung. In Kapitel 2, Vers 20 hat er dann aufgezeigt, dass wir mit Christus gestorben sind. Er fährt fort in Kapitel 3 ab Vers 1 und zeigt dann auf, dass wenn wir mit Christus auferweckt worden sind, dann sollen wir das suchen, was droben ist. Und wenn wir mit Christus auferweckt worden sind, Vers 2, sollen wir das auf das sinnen, was droben ist. Das heißt, wir haben eine neue Identität in Jesus Christus. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Der alte Herr, der Teufel und die alte Macht, die Sünde, sind nicht mehr Herr über uns, sondern wir sind eine neue Schöpfung und haben einen neuen Herrn und auch in gewisser Weise ein neues Gesetz in unserem Herzen, das Gesetz des Geistes, welche uns hilft, nach dem Wort und dem Willen unseres Herrn Jesus Christus zu leben. Und all das zusammengefasst sagt Paulus dann in Kapitel 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Dieses Leben, diese neue Einheit mit unserem Herrn Jesus Christus, es ist eine geistliche Realität, dass wir völlig sündlos vor Gott in Jesus Christus stehen. Diese Einheit mit unserem Herrn Jesus Christus ist eine reale Einheit, die aber noch in gewisser Weise im Verborgenen bei Gott existiert und hier auf dieser Erde auch immer mehr sichtbar werden soll. Diese Einheit, die wir mit Jesus Christus haben, diese Reinheit, diese Vollkommenheit, diese Heiligkeit, diese soll jetzt auch auf dieser Erde sichtbar werden. Und jeder von uns weiß, jeder, der wiedergeboren ist, der diese Einheit mit Jesus Christus genießt, der Frieden mit Gott hat, der Vergebung der Sünden hat, weiß, dass er trotzdem immer wieder sündigt, dass Sünde in ihm ist und dass er immer wieder scheitert oder gegen Sünde ankämpfen muss. Und genau darauf geht Paulus in diesem Abschnitt ein, den wir eben gelesen haben. Er zeigt auf, auch wenn wir verborgen sind mit Christus in Gott, wenn wir eine Einheit sind mit Jesus Christus und vollkommen gerecht vor Gott stehen, haben wir hier auf dieser Erde, leben wir immer noch in einem irdischen Leib, der mit der Sünde behaftet ist, gegen den wir ankämpfen müssen. Der Kampf um Heiligung, der Kampf um Christusähnlichkeit. Darum geht es in diesem Abschnitt. Und ich möchte, bevor wir näher auf den Text eingehen, mit uns ganz kurz in den Römerbrief gehen, Römer Kapitel 7, wo uns diese Wahrheit nochmal vor Augen geführt wird, dass wir sie besser verstehen können, was Paulus auch hier meint. Römer Kapitel 7, wir lesen die Verse 22 und 23. Paulus sagt dort, denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ja, erinnern wir uns, was Paulus gerade im Kolosserbrief gesagt hat, tötet nun die Glieder, die auf der Erde sind. Und Paulus beschreibt hier im Römerbrief, dass er inwendig ein neues Gesetz hat, das Gesetz des Geistes, das Gesetz Gottes. Und er will jetzt für Jesus leben, er will nach dem Wort Gottes leben, aber er merkt auch gleichzeitig ein anderes Gesetz, nicht in seinem Inneren, sondern in seinen Gliedern, in seinen Händen, in seiner Zunge, in seinen Augen, in seinem Körper, das Gesetz der Sünde. Und diese zwei Gesetze streiten immer wieder miteinander. Hast du dich schon mal erschrocken über das, was du gedacht hast? Hast du dich mal erschrocken über die Worte, die aus deinem Mund kamen? Hast du dich geschämt dafür? Warst du mal erschrocken über die Dinge, die du getan hast? Hast du dich gefragt, wieso habe ich das getan? Wieso habe ich das gesagt? Wie konnte ich das gerade eben nur denken? Kennst du das, wenn du von der Arbeit nach Hause fährst und dich auf deine Familie freust, auf deine Frau oder auf deinen Ehemann, auf die Kinder und du freust dich und malst dir schon aus, wie sie dir entgegenlaufen oder freust dich einfach, deinem Ehepartner zu sagen, ich liebe dich, und kommst nach Hause und irgendwas ist zu Hause passiert, was dir nicht passt. Irgendwie sieht es nicht so aus, wie es aussehen sollte oder die Kinder sind nicht so drauf, wie sie drauf sein sollten. Und deine ganze Stimmung kippt von jetzt auf nach und nach dieses Gefühl, deinem Partner zu sagen, ich liebe dich, verwandelt sich in Ärgernis. Und du willst dieses Gefühl gar nicht haben. Aber es ist da. Oder kennst du es, wenn du morgens Zeit mit Gott hattest, sein Wort gelesen hast und gebetet hast und du hast seine Nähe erfahren und du weißt, heute lebe ich in der Kraft des Geistes und ich freue mich auf den Tag. 5 Minuten später passiert irgendetwas und dieses ganze Gefühl, das du hattest, in der Nähe Gottes zu sein, ist auf einmal weg. Und Zorn und Wut ist in deinem Herzen. Und du merkst dieses inwendige Gesetz des Geistes. Du willst nach dem Wort Gottes leben, aber du merkst auch gleichzeitig, wie das Gesetz der Sünde in deinen Gliedern gegen dieses Gesetz des Geistes in deinem Herzen widerstreitet. Ich gehe stark davon aus, dass jeder von euch sich hier in gewisser Weise wiedererkannt hat. Und wir merken, als Christen leben wir in diesem beständigen Kampf, in diesem beständigen Streit zwischen dem Gesetz des Geistes in uns und dem Gesetz der Glieder, die in unserem Körper sind. Und genau darauf geht Paulus ein und sagt, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Damit meint er die Körperteile, die noch beeinflusst werden von den Dingen dieser Erde. die noch behaftet sind mit der Sünde, die noch infiziert sind von der Sünde, die Glieder, die auf der Erde sind. Und diese Glieder sollen wir töten. Und Paulus geht hier in dem Abschnitt, auf den wir gelesen haben, wir wollen auf drei Dinge eingehen. Zunächst fordert Paulus in den Versen 5 bis 9a die Kolosse und jeden Christen auf, in der Heiligung zu wandeln, die Sünde abzutöten, die Sünde abzulegen. Anschließend in den Versen 9b bis 10a zeigt Paulus auf, wieso und wie wir die Sünde töten können und sollen. Und abschließend als drittes zeigt Paulus auf, welches Ziel wir anstreben sollen oder welches Ziel wir verfolgen, welches Ziel wir haben, wenn wir in der Heiligung wandeln, wenn wir die Sünde töten. Und wir wollen heute anhand von diesen drei Punkten die Notwendigkeit und auch den Segen der Heiligung untersuchen und durch diese Erkenntnis mehr und mehr in das Bild unseres Herrn Jesus Christus umgestaltet werden. Diese drei Punkte wollen wir jetzt gemeinsam anschauen. Zunächst zum ersten Punkt, die Aufforderung zur Heiligung. Paulus fordert hier sowohl in Vers 5 als auch in Vers 8 zweimal auf, die Sünde zu töten, die Sünde abzulegen. Vers 8, tötet nun eure Glieder, Vers 5, Entschuldigung, und in Vers 8 sagt er, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Er verwendet hier zwei Bilder und anschließend eine Liste von 5 speziellen Sünden, die wir ablegen sollen. Und das ist keine erschöpfende Liste, sondern hier könnten wir noch mehr hinzufügen. Aber Paulus will hier einfach gewisserweise deutlich machen, was wir töten und was wir ablegen sollen. Und diese Listen zeigen uns das genaue Gegenteil von dem Wesen Gottes auf. Das genaue Gegenteil von dem Wesen Gottes. Und weil diese Dinge, diese Sünden, dieses Lasterkatalog entgegen dem Wesen Gottes ist und wir nun Christen, Kinder Gottes sind, sollen wir diese Dinge ablegen, weil sie nicht mehr unserem neuen Wesen in Jesus Christus entsprechen. Paulus beginnt hier und sagt, tötet nun eure Glieder. Was bedeutet es zu töten? Ich möchte hier von John Owen zitieren, der ein Buch geschrieben hat über die Abtötung der Sünde. Und er hat es treffend auf den Punkt gebracht, was es bedeutet, etwas zu töten oder die Sünde zu töten. Er sagt, tötet man einen Menschen oder ein anderes Lebewesen, so nimmt man ihm jede Grundlage seiner Kraft, seiner Vitalität und Macht, sodass er nicht mehr fähig ist zu handeln, sich anzustrengen oder von sich aus eine bestimmte Tätigkeit weiterführen zu können. Die Sünde zu töten bedeutet also, der Sünde die Kraft zu nehmen, der Sünde die Lebenskraft zu nehmen, der Sünde die Fähigkeit zu nehmen, uns zu Fall zu bringen, die Sünde zu schwächen, so weit, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat, dass die Sünde uns nicht mehr beherrschen kann. Das bedeutet es, die Sünde abzutöten. Paulus fährt fort und geht auf 5 spezielle Dinge ein. 5 spezielle Dinge, die in unseren Gliedern sind, die wir abtöten sollen. Und er beginnt und sagt, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Hurerei. Das ist das Erste, was er anspricht. Und Hurerei oder auch Unzucht übersetzt, beschreibt jede außereheliche Beziehung, sexuelle außereheliche Beziehung. Sei es Sex vor der Ehe, sei es Sex in der Ehe, aber nicht mit deinem Ehepartner, Pornografie oder sonstige Dinge. Das ist Unzucht. Das ist Hurerei. Das ist, was die Bibel mit Hurerei beschreibt. Und Paulus fährt fort und sagt, Unreinheit, auch Unreinheit sollen wir abtöten. Unreinheit ist jegliche Art von moralischer Verdorbenheit. Sei es unmoralische Witze, seien es unmoralische Gedanken, seien es unmoralische Handlungen. Auch hier geht Paulus auf sexuelle Unmoral ein. Auch diese Dinge sollen wir abtöten. Als Christen sind wir rein. Wir sind heilig vor Gott. Und wir sollen dementsprechend leben. Unzucht und Unreinheit entspricht nicht dem Wesen Gottes. Auch Leidenschaft sollen wir töten und ablegen. Leidenschaft ist ein ungezügeltes Verlangen nach sexueller Befriedigung. Ein ungezügeltes Verlangen nach sexueller Befriedigung. Dieses Wort kommt sehr selten im Neuen Testament vor, Aber die Stelle, die uns wahrscheinlich am deutlichsten aufzeigt, was Leidenschaft bedeutet, ist Römer Kapitel 1, Vers 26. Dort beschreibt Paulus, was Leidenschaft ist, was dieses Wort beschreibt. Römer Kapitel 1, Vers 26. Deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht, als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen haben und in ihrer Wollust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Das ist Leidenschaft, böse Leidenschaft, ein ungezügeltes Verlangen, sexuell befriedigt zu werden. Nicht so, wie Gott es für den Menschen vorgesehen hat. Der Mensch hat das Natürliche, wie Gott es geschafft hat, wie Gott es gut und schön und wunderbar geschaffen hat, das hat der Mensch verkehrt in ungezügelte Leidenschaft. Und auch das sollen wir ablegen. Paulus geht später darauf ein und sagt, diese Dinge waren mal Teil von eurem Leben, aber jetzt seid ihr neu in Christus. Tötet diese Dinge. Tötet sie, dass sie euch nicht mehr beherrschen. Diese Leidenschaft wird durch das Wort böse Lust oder durch diese Wörter böse Lust nochmal ja, erklärt. Das beschreibt eigentlich das Gleiche. Hier bezieht Paulus sich auf jegliche verbotene sexuelle Praktik, die selbst unter heidnischen Menschen verboten und verabscheut wurde. All diese Dinge sind kein Teil mehr von unserem Leben. Wir sind in Jesus Christus verborgen in Gott. Wir haben eine Einheit mit Jesus Christus und diese Einheit sollen wir hier auf dieser Erde widerspiegeln. Und all das ist Unreinheit, aber Gott ist rein und heilig. Und wir sollen diese Dinge töten. Wir sollen diese Dinge töten. Und Paulus fährt fort mit der fünften und letzten Sünde der Habsucht. Der Habsucht oder auch die Gier. Habsucht ist ein unbändiges Verlangen nach mehr. Mehr, mehr. Das Auge sieht und wird nicht satt und das Ohr hört und wird nicht satt und der Mund isst und wird nicht satt. Habgier ist ein Verlangen nach mehr Geld, nach mehr Besitz, nach mehr Macht. Und Paulus beschreibt diese Habgier, diese Sünde als Götzendienst. Als Götzendienst. Habgier ist Götzendienst. Man ersetzt das Verlangen nach Gott mit Geld, mit Besitz, mit materiellen Gütern. Anstatt nach Gott zu verlangen, anstatt nach seinem Schöpfer zu verlangen, anstatt nach seinem Erlöser zu verlangen, verlangt der Mensch nach Reichtümer, nach Besitz, nach Macht, nach Ruhm. Anstatt seinem Gott zu vertrauen, seinem Schöpfer zu vertrauen, vertraut der Mensch auf sich selbst, auf sein Geld, auf sein Besitz. Und deswegen nennt Paulus Habsucht Götzendienst. Sie bricht das allererste Gebot. Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Habsucht. Das ist eine Götzenfabrik. Eine Götzenfabrik. Weil wir Dinge anstelle von Gott stellen. Dinge anstelle von Gott stellen. Gesundheit, Karriere, Geld, Besitz. Wir vertrauen diesen Dingen mehr. Wir verlangen nach diesen Dingen mehr. Und das ist Götzendienst, sagt Paulus. Das ist Götzendienst. Und als Christen, es ist interessant, Paulus schreibt hier zu Christen. Er schreibt hier zu Christen. Und es zeigt uns erstens, wir sollen ermutigt sein. Wir sind nicht vollkommen sündlos auf dieser Erde. Wir haben mit Sünde zu kämpfen, jeder von uns. Der eine mit diesen Dingen mehr, der andere mit anderen Dingen mehr. Wir haben mit Sünde zu kämpfen. Und deswegen sollen wir kontinuierlich, beständig, jeden Tag aufs Neue diese Dinge töten, bevor sie uns töten, bevor sie uns zur Strecke bringen. Diesen Dingen sollen wir die Vitalität, die Lebenskraft rauben, ihnen den Lebenssaft entziehen, sie langsam ausbluten lassen, dass sie keine Macht mehr über uns haben. Wir sollen diesen Dingen Schaden zufügen, der Habsucht, der Unzucht, der Hurerei, Schaden zufügen, ihnen keine Luftzufuhr geben, dass sie ersticken, dass diese Dinge uns nicht mehr beherrschen und einnehmen können. Tötet diese Glieder. Tötet diese Glieder. Und Paulus nennt diejenigen, die diese Dinge tun, die nach diesen Dingen leben, in Vers 6, Söhne des Ungehorsams. Und er beschreibt, was der Lohn von diesen Söhnen des Ungehorsams ist, in Vers 6. Um deren Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Der Zorn Gottes. Diejenigen, die nach diesen Praktiken leben. Diejenigen, die ihren Gliedern freien Lauf lassen. Und das sind nur sexuelle Praktiken. Aber es gibt auch noch weit darüber hinaus Dinge, die in unseren Gliedern sind. Und Menschen, die diesen Gliedern, die ihrem Körper, die ihren Bedürfnissen, die ihren Begierden einfach freien Raum geben. Ungezügelt leben. Über diese Menschen kommt der Zorn Gottes. Kommt der Zorn Gottes. Und er nennt sich hier Söhne des Ungehorsams. Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, lass uns diesen Brief kurz aufschlagen, beschreibt Paulus, was Söhne des Ungehorsams sind. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 8. Dort sagt Paulus über die gottlosen Menschen, was auf sie zukommt, das zukünftige Gericht, in flammendem Feuer, wenn er, also Gott, Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Hier haben wir einerseits in Vers 8 die Beschreibung, was es bedeutet, ein Sohn des Ungehorsams zu sein. Und in Vers 9 beschreibt Paulus den Zorn, der über diese Söhne des Ungehorsams kommt. Ein Sohn des Ungehorsams zu sein bedeutet, dem Evangelium von Jesus Christus ungehorsam zu sein. Gott nicht zu kennen. Christus abzulehnen. Die einzige Möglichkeit, Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott zu erfahren, abzulehnen. Ungehorsam zu sein und zu sagen, das brauche ich nicht. Ich kann mich schon selbst retten. Wenn ich meinen Mädels etwas sage und sie nicht tun, was ich sage, ist es ungehorsam. Es ist ungehorsam. Gott gebietet allen Menschen, Buße zu tun und umzukehren und an das Evangelium von Jesus Christus zu glauben, laut Apostelgeschichte. Jeder, der nicht an Jesus Christus glaubt, ist Gott und seinem Befehl ungehorsam. Und über diese Menschen kommt der Zorn Gottes. Und wie hat er ihn beschrieben? Die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Die Menschen, die in der Hölle sein werden, werden nicht irgendwo in einem dunklen Ort sein und Gott wird fern von ihnen sein. Gottes heilige Gegenwart wird dort sein und sie werden seine herrliche Stärke und Macht nicht ertragen können. Das ist der Zorn Gottes, der über sie kommt. Und Johannes Kapitel 3, Vers 36 sagt Jesus Christus selbst, jeder, der nicht an den Sohn Gottes glaubt, über dem bleibt der Zorn Gottes. Jeder Mensch, der nicht an Jesus Christus glaubt, steht unter dem Zorn Gottes. Er ist ein Sohn des Ungehorsams. Und wenn er nicht glaubt, wenn er nicht gehorsam dem Evangelium wird, wenn er nicht umkehrt und Buße tut, kommt der Zorn Gottes über diesen Menschen. Aber Paulus sagt, wenn wir zurückgehen zum Kolosserbrief in Kapitel 3, Vers 7, unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Und er spricht hier in der Vergangenheitsform und sagt, ihr wart mal solche Menschen. Ihr wart mal ungehorsam. Ihr habt mal nach diesen Begierden gelebt. Und ihr wart unter dem Zorn Gottes. Ihr lebtet in diesen Dingen. Aber das war Vergangenheit. Es ist vorbei. Ihr seid jetzt gehorsam. Der Zorn Gottes kommt nicht mehr über euch, weil er auf den Sohn kam. Der Zorn Gottes wird euch nicht mehr treffen, weil der Zorn Gottes seinen Sohn am Kreuz von Golgatha getroffen hat. Ihr wandeltet einst so. Das war einst euer Lebensstil. Ihr habt euren Begierden freien Lauf gelassen. Aber jetzt nicht mehr. Ihr seid gläubig geworden, ihr seid in Jesus Christus und mit ihm gemeinsam verbunden und in Gott verborgen. Und deswegen sagt er dann weiter in Vers 8, jetzt aber, weil ihr nicht mehr Söhne des Ungehorsams seid, weil ihr nicht mehr unter dem Zorn Gottes steht, legt auch ihr das alles ab. Legt auch ihr das alles ab. Etwas abzulegen bedeutet etwas Ich habe heute keinen Sakko an, aber ich würde den Sakko ausziehen und ablegen, auf die Seite legen, weg von mir tun. Es ist nicht mehr an mir, es haftet nicht mehr an mir. Ihr seht den Sakko nicht mehr an mir. Etwas abzulegen bedeutet, es von sich zu tun. Von sich zu tun. Die alten Sünden aus unserem alten Leben haften noch in gewisser Weise wie ein dreckiges, altes Kleidungsstück an uns. Und diese Dinge müssen wir ablegen und von uns tun. Weglegen. Sie passen nicht mehr zu uns. In gewisser Weise macht die Kleidung einen Menschen aus, nicht wahr? In gewisser Weise. Jemand, der immer fein angezogen ist, man weiß, höchstwahrscheinlich hat er eine hohe Stellung in irgendeiner Firma. Wenn wir einen etwas ärmlicheren Menschen, der auf der Straße lebt, begegnen, dann sehen wir auch sofort an seiner Kleidung, dass dieser Mensch wohl kein gepflegtes Zuhause hat. Kleidung macht den Menschen. Und so beschreibt Paulus auch den alten Menschen und die Sünde. Wie alte, dreckige Kleidungsstücke haften sie noch in gewisser Weise an uns. Wir müssen sie immer wieder neu ausziehen und ablegen, weil sie passen nicht mehr zu unserem neuen Wesen. Zu dem, was wir in Jesus Christus sind. Und dann beschreibt er wiederum 5 Dinge, die wir ablegen sollen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Zorn ist in gewisser Weise eine negative Reaktion, eine negative Empfindung im Herzen. Gott ist immer wieder zornig über Sünde. Gott hat keine negativen Empfindungen, aber er zürnt über Sünde, er zürnt über Sünder. Zorn ist in gewisser Weise, wenn wir zornig sind, dann ist es oftmals eine negative Reaktion in unserem Herzen. Und Paulus sagt auch weiter das zweite, Wut. Und Wut ist die äußere Reaktion in gewisser Weise von dem Zorn in unserem Herzen. Wir können uns nicht beherrschen. Der Zorn, der in uns ist, der kommt raus und zeigt sich in Wut und wir werden laut. Fangen an zu schreien vielleicht, fangen an böse zu werden. Also Zorn und Wut wird oftmals zusammen genannt und hat einen engen Zusammenhang. Auch Bosheit sollen wir ablegen, jegliche Art von Bosheit. Was böse Handlungen, böse Gedanken, böse Taten sind, wir sollen sie ablegen, wie ein altes Gewand von uns legen. Von uns legen. Sie machen uns nicht mehr aus. Sie sollten uns nicht mehr ausmachen. Auch Lästerung und schändliches Reden, das sind verleumderische Gespräche über andere Menschen, ausfällige Gespräche über andere Menschen, bewusst über andere Menschen hinfällig zu reden, schlecht zu reden. Das sind viele Dinge, die auch aus dem Mund hervorkommen, aus der Zunge, nicht wahr? Paulus weiß, wie unser Herr Jesus Christus auch und Jakobus, dass das, was von der Zunge, von dem Mund übergeht, das beschreibt, was im Herzen ist. Und wir sollen diese Dinge ablegen. Und ich denke, hier finden wir uns wieder, nicht wahr, liebe Geschwister, als Christen auch, oftmals. Ich muss oft Buße tun über meine Wut gegenüber meinen Kindern. Und ich muss dagegen ankämpfen und ich muss diese Dinge von mir legen. Vielleicht hat der ein oder andere in diesem Raum damit zu kämpfen, verleumderisch und lästerisch über andere zu reden. Diese Dinge gehören nicht mehr zu deinem Wesen als Christ. Und wenn wir nicht damit zu kämpfen hätten, dann würde Paulus dies hier nicht aufzählen. Es ist also seelsorgerlich und tröstlich, aber dennoch ermahnend. Wir haben ein neues Wesen in Christus angezogen. Das Alte müssen wir ablegen, von uns tun. Vers 9 sagt Paulus dann noch, belügt einander nicht. Wir sollen nicht lügen, sondern die Wahrheit reden. Weil Gott ein Gott der Wahrheit ist. Achten wir auf unsere Zunge, wie wir mit ihr umgehen oder was von ihr rauskommt. Und lasst uns darauf achten, diese sündigen Dinge von uns zu legen, abzulegen. Wir sehen also in gewisser Weise, wir sollen der Sünde in uns, in unseren Gliedern, das Leben herausziehen, die Lebenskraft nehmen, dass sie keine Macht und keine Angriffsfläche mehr in unserem Leben haben. Wir sollen auch in gewisser Weise diese Sünden von uns legen, wie ein altes Kleidungsstück. Das war die Aufforderung, in der Heiligung zu leben. Das war die Aufforderung, die Sünde zu töten. Und nachdem Paulus darauf eingegangen ist, uns aufgefordert hat, tut diese Dinge, fährt er fort, zeigt uns auf, wieso und auch in gewisser Weise wie wir dies tun sollen. Als zweites, die Art der Heiligung. Die Art der Heiligung. Hier begründet Paulus in gewisser Weise, wieso wir heilig leben sollen. Aber in dieser Begründung zeigt er uns auch auf, wie wir Sünde töten sollen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam anschauen. Er fährt fort in Vers 9. Belügt einander nicht. Wieso? Da, jetzt begründet er es, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Wir haben den alten Menschen mit seinen Handlungen, mit diesen Begierden, mit diesen Sünden abgelegt, mit diesen Gliedern, die auf dieser Erde sind, haben wir abgelegt und wir haben den neuen Menschen angezogen. Dieser alte Mensch ist genau dieser Mensch, den Paulus eben beschrieben hat, der alte Adam. Die alte Natur, die alten Begierden. Und der neue Mensch ist Jesus Christus und sein Wesen. Diesen haben wir angezogen. Diesen haben wir angezogen. Durch den Glauben, durch die Wiedergeburt, durch die Taufe, wie es Paulus zuvor beschrieben hat. Wir sind mit Jesus Christus begraben und mit ihm auferweckt worden. Der alte Mensch wurde begraben und der neue Mensch ist auferstanden. Der alte Adam ist im Taufbecken geblieben. Der neue Adam, Jesus Christus, ist hochgekommen. Und Jesus Christus ist Liebe. Jesus Christus ist langmütig. Jesus Christus ist freundlich und er ist treu. Jesus Christus hat sich immer, als er auf dieser Erde lebte, als Mensch selbst beherrscht. Er ist immer mitfühlend. Er ist immer barmherzig. Er ist immer langsam zum Zorn. Jesus ist heilig. Er ist rein. Er ist vollkommen und er ist frei von allem Bösen. Jesus ist das genaue Gegenteil von den Listen, die wir hier gelesen haben. Und diesen neuen Menschen haben wir angezogen. Das entspricht unserem neuen Wesen. Das entspricht unserem neuen Wesen. Und das ist auch eine geistliche Realität jetzt in diesem Augenblick, lieber Bruder und liebe Schwester. Im Himmel bist du vollkommen vor Gott. Und diese geistliche Realität soll jetzt auch auf dieser Erde real werden. Den alten Menschen. Und es ist eine vollendete Tatsache, liebe Geschwister. Wir haben ihn bereits ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Und jetzt sollen wir kontinuierlich weiterführen. Dieses Bild verwendet Paulus hier nochmals. Wir sollen jetzt kontinuierlich das, was einmal bei der Wiedergeburt passiert ist, sollen wir jetzt weiterführen auf dieser Erde, alte Dinge von uns legen. Wie wurde der alte Mensch abgelegt und der neue angezogen? Durch den Glauben, nicht wahr? Durch den Glauben an Jesus Christus. Und mit dieser Begründung, weil der alte Mensch abgelegt wurde und der neue Mensch angelegt wurde, zeigt Paulus auch gleichzeitig auf, wie wir die Sünde töten und wie wir die alten Sünden von uns legen sollen, nämlich durch den Glauben. Durch den Glauben. Wenn durch den Glauben an das Evangelium von Jesus Christus der alte Mensch ein für alle Mal begraben wurde und der neue Mensch angezogen wurde, dann wird auch automatisch weiterführend durch den Glauben der alte Mensch abgelegt und der neue angezogen. Der alte Mensch wird abgelegt und der neue Mensch wird angezogen. So sollen und können wir Sünde töten durch den Glauben an das Evangelium von Jesus Christus. Durch den Glauben werden wir gerettet und durch den Glauben werden wir geheiligt. Wenn wir beständig an diese Wahrheit des Evangeliums denken, dass wir der Sünde tot sind und nun für Jesus leben, das ist wichtig, liebe Geschwister, indem wir beständig daran denken, wird die Sünde getötet und geschwächt. Indem wir an diese Wahrheit glauben, sie im Glauben ergreifen, wir sind der Sünde tot. Und leben nun für Christus. Ich glaube daran. Ich glaube, dass mein alter Mensch tot ist. Und ich glaube daran, dass ich ein neuer Mensch bin. Ich glaube, dass die alten Begierden mich nicht mehr beherrschen und dass ich ein neues Gesetz in meinem Herzen habe. Im Glauben an diese Wahrheit wird die Sünde getötet und geschwächt. Das ist, was Paulus uns hier aufzeigen will. Durch den Glauben haben wir den alten abgelegt und den neuen Menschen angezogen. Diese Wahrheit bestätigt Paulus im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 11. da sagt Paulus, so auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Haltet euch dafür bedeutet, denkt daran, erachtet es oder urteilt darüber. Also denkt daran, beurteilt euch selbst so, als wärt ihr der Sünde tot. Die Sünde hat keine Macht mehr über euch. Und was sollen wir noch denken? Dass wir leben für Christus. Das heißt, wenn diese Begierde kommt, diese unreine und unzüchtige Begierde, im Glauben zu ergreifen, diesen Dingen bin ich gestorben. Diesen Dingen bin ich gestorben. Das war mein altes Wesen. Das war mein alter Mensch. Jetzt bin ich in Christus eine neue Schöpfung. Ich habe ein neues Gesetz in meinem Herzen und ich glaube daran. Und somit wird die Sünde abgetötet. Der Zorn in meinem Herzen ist wieder da. Und ich stehe kurz davor, dass dieser Zorn zu Wut übergeht und ich denke daran, nein, ich bin in Jesus eine neue Schöpfung. Das, was in mir gerade ist, das ist das alte Wesen. Aber dieses alte Wesen hat keine Macht mehr über mich, weil Jesus gestorben ist und ich mit ihm. Und er ist auch erweckt worden und ich mit ihm. Und ich lebe jetzt in ihm. Und im Glauben daran wird diese Sünde getötet. Stück für Stück wird ihr der Lebenssaft gezogen, entzogen und geraubt. Denkt daran, sagt Paulus in Römer Kapitel 6, Vers 11. Denkt daran, dass ihr diesen Dingen tot seid. Jetzt aber lebend für Jesus Christus. Und das ist genau das, was Paulus versucht hat, im ganzen Kolosserbrief, den Christen in Kolossee, deutlich zu machen. Seit Beginn des Briefes zeigt ihnen auf, dass sie an Jesus Christus gläubig geworden sind. Dann hat er ihnen Jesus Christus vor Augen gemalt, wie er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist und wie er der Schöpfer und Erhalter allen Lebens ist. Und dann hat er ihnen aufgezeigt, dass in Jesus Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt und dass wir nur in ihm alleine Erfüllung und Erlösung finden können. Und dann hat er ihnen weiterhin aufgezeigt, und in diesem Jesus Christus seid ihr gestorben und begraben worden und auferweckt worden. Das versuche ich euch deutlich zu machen. Erkennt diese Wahrheit und glaubt an diese Wahrheit und ergreift sie im Glauben. Und indem ihr daran denkt und diese Dinge im Glauben ergreift, was tut ihr dann? Ihr sinnt über die Dinge im Himmel nach und nicht über die Dinge auf der Erde, wie er es in Kapitel 3, Vers 2 gesagt hat. Und indem wir über die Dinge im Himmel nachsinnen und nachdenken, töten wir die Glieder, die auf dieser Erde sind. Das heißt, es ist ein geistlicher Kampf, wie es Paulus auch im Epheserbrief sagt. Ein geistlicher Kampf. Wir müssen uns nicht selbst kasteien, wie es die Irrlehrer in Kolossee getan haben, um Sünde zu töten. Es ist kein äußerlich physischer Kampf, in dem wir uns befinden. Es ist ein geistlicher Kampf, ein Kampf des Glaubens, in dem wir uns befinden. Ein Kampf des Glaubens. Sinnt über die Dinge, die im Himmel sind, nach. Sinnt über Jesus Christus nach. Sinnt über das Evangelium nach. Und indem wir uns mit unserem Glauben, mit Christus, mit unserer Identität in Jesus Christus beschäftigen, wird die Sünde in uns geschwächt und getötet. Und umgekehrt, je mehr du dich mit den Dingen dieser Erde befasst, je mehr du dich mit den Begierden deines Körpers befasst, umso mehr werden die Begierden und die Sünden deinen Glauben töten. Je mehr du dich aber mit deinem Glauben befasst, je mehr du dich mit Christus befasst, umso mehr wird dieser Glaube die Sünde in dir töten und abschwächen. Aber in diesem Prozess der Heiligung dürfen wir auch nicht das Wirken und die Kraft des Heiligen Geistes vernachlässigen oder aus den Augen verlieren. Denn er befähigt uns, diese Wahrheiten im Glauben zu ergreifen. Der Heilige Geist befähigt uns, die Sünde zu töten und die Sünde abzulegen. Erneut eine Stelle aus dem Römerbrief, die diese Wahrheit bestätigt, finden wir in Römer Kapitel 8, Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Hier finden wir diese Wahrheit. Wenn wir den Begierden in unserem Körper freien Lauf lassen, wenn wir nach dem Fleisch leben, so wird die Sünde uns töten. Sie wird uns töten. Aber wenn wir durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, diese Begierden abtöten, so werden wir leben. So werden wir leben. Und Paulus sagt im Galaterbrief, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und somit der Heilige Geist, wie wirkt er in uns? Durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes. Und indem wir das Wort Gottes lesen und das auf unser Leben anwenden, wirkt der Heilige Geist und tötet mehr und mehr diese Begierden in unseren Gliedern, in unserem Körper, in unserem Fleisch ab. Und wir töten mehr und mehr die Sünde. Und wir leben mehr und mehr, so wie Gott es für uns vorgesehen hat. So wie Gott es ehrt, so wie Gott es gefällt. Wir könnten hier weitere Bibelstellen aufführen, die uns aufzeigen, dass wir Hilfe des Heiligen Geistes in Gottes Satzungen wandeln und Sünde abtöten. Hesekiel 36, Vers 27 ist hier wohl eine der bekanntesten Stellen. Der Heilige Geist ist unmittelbar daran beteiligt in diesem Prozess der Heiligung. Nun, wir haben gesehen, dass es notwendig ist, für jeden Christen kontinuierlich die Begierden und Sünden in seinem Körper abzulegen und abzutöten. Wir haben auch gesehen, wie es geht, indem wir daran glauben, was Jesus Christus für uns getan hat. Und dass wir diese Tatsache beständig neu im Glauben ergreifen. Und dass wir dadurch auch das Wort Gottes benutzen, wodurch der Heilige Geist uns hilft, die Sünde zu töten. Und abschließend zeigt Paulus auch das Ziel auf. Welches Ziel verfolgt Gott mit Heiligung? Welches Ziel verfolgen du und ich in diesem Prozess des Ablegens und des Abtötens? Das ist der dritte Punkt, das Ziel der Heiligung. Und das Ziel ist immer und ausschließlich in das Bild unseres Herrn Jesus Christus umgestaltet zu werden. Das ist das Ziel der Heiligung. Paulus sagt in Vers 10, und den Neuen angezogen habt, also den neuen Menschen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir werden erneuert in das Bild dessen, der uns geschaffen hat, indem wir die Sünde ablegen und abtöten. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, welches wir verfolgen, welches Gott verfolgt mit uns. Er will, dass wir, die wir nun sein Eigentum sind, wieder in den Urzustand umgeformt werden, in das Bild seines Sohnes umgestaltet werden, in diesen heiligen und wunderbaren und wunderschönen und herrlichen Jesus. In sein Bild sollst du und ich umgestaltet werden. Und zwar in unserem ganzen Wesen, in unserem Inneren, in unserem Herzen, in unserem Denken, in unseren Gliedern. Deswegen sollen wir diese Dinge ablegen und abtöten. Sie haben keinen Raum mehr. Alles in uns, unser ganzes Wesen soll mehr und mehr so werden wie Jesus Christus. Mehr und mehr. Und hier verwendet Paulus die Sprache aus 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26, wo es heißt, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Hier hat Gott in seiner Dreieinheit beschlossen und gesagt, lasst uns gemeinsam Menschen machen, und zwar wie? In unser Ebenbild, nach unserem Bild. Und hier sagt Paulus jetzt, dass der neue Mensch, das heißt ein wiedergeborener Christ, erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Dieselbe Sprache, dieselbe Sprache. Doch dieses Bild wurde zerstört, dieses Bild wurde zerstört. Jeder Mensch ist nicht mehr in dem Bilde Gottes geschaffen. Nicht mehr rein, nicht mehr heilig, nicht mehr liebend, wie Gott liebt, nicht mehr gerecht, wie Gott gerecht ist, nicht mehr vollkommen, sondern die Sünde hat ihn zerstört. Das lesen wir in Römer Kapitel 3, Vers 23, dass alle Menschen gesündigt haben und sie verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Dieser Zustand, den wir hatten, ist nicht mehr da. Und dieser Zustand soll aber wieder kommen in denjenigen, die an Jesus Christus glauben. Diejenigen, die wiedergeboren sind, diejenigen, die Christus angezogen haben, sollen wieder in diesen ursprünglichen Zustand zurückgeformt werden von Gott. Ich möchte aus einem Kommentar zitieren, der dieses Wort erneuern wunderbar beschreibt. Erneuert zu werden bedeutet ja in gewisser Weise, man war in einem Zustand, ist von diesem Zustand aber jetzt rausgefallen und man soll wieder in diesen Zustand zurückkommen, erneuert zu werden. Und Joel White, ein deutscher Kommentator, schreibt Folgendes: In diesem Wort erneuert steckt das ganze menschliche Drama des Sündenfalls. Denn aus dem nach dem Ebenbild Gottes geschaffenen Menschen ist eine erschreckende Erscheinung boshafter Neigungen und sündhafter Begierden geworden. Er beschreibt es sehr passend. Der Mensch, der nach dem Bild Gottes geschaffen wurde, das ist ein Drama, was passiert ist im Garten Eden und was wir jeden Tag in unserem Umkreis erleben mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Aus diesem Ebenbild Gottes ist eine erschreckende Erscheinung boshafter Neigung und sündhafter Begierden geworden. Das, was wir eben gelesen haben, dieses Lasterkatalog, das beschreibt einen Menschen, der eigentlich im Bild Gottes geschaffen war. Und jetzt ist das Ziel Gottes, dich und mich wieder in diesen Zustand zurückzuformen. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn, singen wir immer wieder, nicht wahr? Wir sind jetzt in der Hand unseres Herrn, unseres Schöpfers. Und er soll uns wieder umgestalten. Und indem wir sind in diesem Prozess beteiligt, indem Gott eingreift, aber wir töten auch ab und wir legen auch ab. Und somit werden wir mehr und mehr in das Bild unseres Herrn Jesus Christus verwandelt werden. Und nämlich durch Erkenntnis, sagt Paulus hier. Der neue Mensch, der erneuert wird, zur Erkenntnis oder durch Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das heißt, indem wir Jesus Christus mehr und mehr erkennen, wie er ist, indem wir Gott mehr und mehr erkennen, wie er ist, indem wir sein Wesen, seinen Willen erforschen und erkennen, werden wir mehr und mehr verwandelt in sein Bild. Je mehr ich sehe, wie geduldig und sanftmütig Jesus war, je mehr ich das verstehe, umso mehr will ich nicht nur werden wie er, sondern umso mehr wirkt der Geist diese Dinge in mir. Je mehr ich sehe, wie barmherzig Jesus war, geduldig er war, auch manchmal einen heiligen Zorn hatte und gerecht war, umso mehr strebe ich nach diesen Dingen, so wie er sie hatte. Verstehen wir, wie Erkenntnis und Heiligung eng zusammenhängt? Ich denke, die wunderbarste Stelle, die uns diese Wahrheit beschreibt, finden wir in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Ich lese diese Stelle vor, 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Dort sagt Paulus: Wir alle aber, also damit meint er alle, die glauben, alle, die erneuert wurden, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Hier finden wir alles zusammengefasst. Wir schauen auf Jesus, wir erkennen Jesus und wir werden durch dieses Erkennen, durch dieses Schauen mittels des Heiligen Geistes in sein Bild geformt. Sehen wir, hier finden wir diese Wahrheit wieder. Dass es kein physischer Akt, kein äußerlicher Akt ist in der Heiligung, sondern ein Schauen. Ein Schauen auf den, in dessen Bild wir geformt werden sollen. Jesus Christus ist sozusagen das Muster, der Prototyp und wir sind diejenigen, die in sein Bild geformt werden. Wir sind sozusagen der Nachbau. Wir haben letzte Bibel schon einen Vers gelesen aus 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, glaube ich. Wo es heißt, dass wenn Jesus Christus kommen wird, wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden sein, wie er. Wiederum das Sehen und das ihm sein, ihm ähnlich sein. Das ist also das Ziel. Das ist das Ziel, welches Gott, welches wir verfolgen. Wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Und jeder von uns sehnt sich doch danach, wenn wir diese Sünden betrachten, wenn wir auf unser Leben schauen. Wir sehnen uns danach, mehr und mehr zu werden wie Jesus Christus. Wisst ihr, die Welt braucht keine besseren Politiker. Die Welt braucht keine Helden, keine großen Männer, keine großen Frauen, keine revolutionären Menschen. Dein Ehepartner braucht auch keinen Mann, keine Frau, die mehr Geld nach Hause bringt oder die mehr Zeit zu Hause verbringt. Jede von uns, wir brauchen mehr Menschen, die sind wie Jesus Christus. Dein Arbeitskollege, dein Ehepartner, deine Eltern, deine Nachbarn, die Menschen um uns herum. Das meiste, was sie brauchen, sind eine Person, die Jesus Christus ähnlich ist, vom Wesen her. Und danach trachten wir, danach strecken wir uns aus, danach sehnen wir uns und deswegen töten wir und hacken ab und reißen raus und werfen weg und legen ab. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Bis wir sterben. Und ist es nicht eine wunderbare Motivation, mehr und mehr zu werden wie unser Herr? Mehr und mehr zu handeln und zu denken wie er? Paulus schließt diesen Abschnitt, indem er einige Gegensätze aufzeigt und schlussendlich aufzuzeigen, dass es in Jesus Christus, in der Person und in der Einheit mit Jesus Christus, auch in der Gemeinde, keine Unterschiede mehr gibt. Dass jeder einzelne gläubige Christ eigentlich jetzt schon real, geistlich, das Ebenbild von Jesus Christus ist und jetzt schon hier auf dieser Erde danach streben soll. Und er sagt hier, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Wo nicht ist, das bedeutet bei oder in Jesus Christus gibt es folgende Dinge nicht. Und dann zeigt er einige Unterschiede auf. Und sagt zum Beispiel, Grieche und Jude, Diese kulturellen Unterschiede gibt es in Jesus Christus nicht. Ob du ein Grieche bist oder ob du ein Jude bist. Zwei unterschiedliche Kulturen, völlig entgegengesetzt. Das spielt keine Rolle, wenn du in Jesus Christus bist. Er fährt fort und sagt, Beschneidung und Vorhaut, hier spricht er religiöse Unterschiede an. Ob du beschnitten wurdest als Jude und jetzt gläubig geworden bist oder ob du ein Heide warst und jetzt gläubig geworden bist, in Jesus Christus spielt das keine Rolle mehr. Auch diese Gegensätze Barbar und Skythe, die Forschung ist sich hier nicht ganz sicher, was Paulus mit diesen zwei Begriffen meint. Höchstwahrscheinlich meint er hier zwei Völker, zwei Rassen, die in diesem römischen Imperium an zwei unterschiedlichen Örtern regiert und geherrscht haben, wohl auch sehr, wie die Namen auch sagen, barbarisch oder machthaberisch gewirkt haben. Auch wenn diese Menschen zum Glauben kommen, gibt es keinen Unterschied mehr. Sie sind in Jesus Christus eine neue Schöpfung. Und auch Sklave und Freier, das bedeutet auch soziale Unterschiede. Zum damaligen Zeitpunkt war Sklaverei etwas Normales. Aber auch wenn du ein Freier bist, vielleicht sogar ein Herr eines Sklaven, oder wenn du ein Sklave bist, wenn ihr beide gläubig seid in Jesus Christus, gibt es keinen Unterschied mehr. Es gibt keinen Unterschied mehr. Russlanddeutscher oder Deutscher, wenn wir es mal so sagen dürfen, ob ein ehemaliger Moslem oder ein jahrelanger deutscher Kirchgänger, ob ein ehemaliger Verbrecher aus dem Gefängnis oder ein treuer deutscher Steuerzahler, egal wer du warst, egal woher du kommst, egal welche Farbe, Nationalität oder sonstige Dinge dein Leben geprägt haben oder prägen, in Jesus Christus sind wir eine Gemeinde. Und das ist einmalig, liebe Geschwister. Das ist einmalig. Es gibt eine einzige neue Schöpfung in Jesus Christus und das ist Christus in euch und Christus in allem. Das ist, was Paulus hier schlussendlich sagt, sondern Christus alles und in allen. Er macht uns alle aus. Jede von uns, die wir an ihn glauben, wir haben alle denselben Heiland, wir haben alle denselben Herrn, wir haben alle denselben Erlöser. Und in Gottes Augen ist jeder von uns gleich, weil er seinen Sohn in jedem von uns sieht. Es gibt keinen Unterschied in Gottes Augen, ob er dich anschaut oder ob er dich anschaut oder ob Gott mich anschaut. Er sieht seinen Sohn in dir und in mir. Christus alles und in allem. Und wenn das bei Gott so ist, liebe Geschwister, dann sollte es auch bei uns so sein. Dann sollten auch wir einander mit diesem Blick anschauen. Christus alles und in allem. Es gibt keinen Unterschied mehr. Deswegen sollten wir auch gemeinsam als Gemeinde, jeder Einzelne für sich, aber auch gemeinsam als Gemeinde, diesem Ziel nachjagen, in das Bild von Jesus Christus geformt zu werden. Einander zu ermutigen, einander anzuspornen, einander zu helfen, in dieses Bild, in dieses ursprüngliche, herrliche Bild umgestaltet zu werden. Wir sehen also diese geistliche Realität, die jetzt schon im Himmel existiert, deine Einheit mit Jesus Christus und deine Vollkommenheit soll hier auf dieser Erde immer mehr sichtbar und real werden, indem du die Sünde ablegst und den neuen Menschen anziehst. Das ist das Ziel der Heiligung. Und ich bin überzeugt, dass Gottes Wort uns heute deutlich aufgezeigt hat, wieso es notwendig ist, aber auch wieso es nützlich und wunderbar ist, diesen Kampf zu kämpfen. Nämlich in das Bild unseres Herrn Jesus umgestaltet zu werden. Und wenn du mit Christus gestorben und mit ihm auch erweckt worden bist, wenn du den alten Menschen ausgezogen, mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen hast, dann leb nach diesen Dingen. Mach folgende drei Dinge zu einer kontinuierlichen Gewohnheit in deinem Leben. Erstens, an jedem neuen Tag, an jedem Morgen, ergreif diese Wahrheit im Glauben. Ergreif diese Wahrheit im Glauben, dass du der Sünde tot bist und jetzt lebst für Christus. Diese Wahrheit müssen wir uns, nicht nur wenn wir es lesen, sondern es muss in uns eindringen. Es muss nicht nur in unser Kopf, sondern in unser Herz sein. Wir müssen verstehen und begreifen, der alte Mensch ist gestorben, der neue Mensch lebt. Morgens, bevor du aus dem Haus gehst oder bevor die Kinder wach sind, mach diese Dinge zu. Denke an diese Dinge und versuche es auch am Tag über kontinuierlich immer wieder daran zu denken, wenn die Begierde kommt, ich bin diesen Dingen gestorben, ich lebe nun für Christus. Als zweites, mach es dir zur Gewohnheit, darüber nachzudenken, wer du in Christus bist, was Christus für dich getan hat, am Kreuz von Golgatha. Denke über das Evangelium nach und je mehr du darüber nachdenkst, umso mehr wird die Sünde getötet und schließlich beschäftige dich viel und häufig mit Jesus Christus, indem du Bücher liest, indem du Predigten hörst, indem du die Gemeinschaft suchst, indem du ins Gebet gehst. Das sind die Dinge, die wir als Christen, die Waffen, die Gott uns in die Hand gegeben hat. Das Evangelium, das Gebet, Glauben, das Wort Gottes. Mögen diese Dinge jedem von uns hilfreich sein im Kampf um Heiligung, im Kampf um Christusähnlichkeit. Möge der Geist diese Wahrheiten gebrauchen zu seiner Ehre. Amen.